man konnte ja an diesem Tag, wenn man wollte, Verschiedenes auch über die Reformation hören. Und ich denke ja, in unserer Zeit leben wir weniger in der Beachtung der Reformation im biblischen Sinne, sondern wir entfernen uns, was die Großkirchen betrifft, immer mehr davon. Und wenn gerade auch in Wittenberg, da wo dieser große Kampf stattfand, auch gegen die Irrlehren der römisch-katholischen Kirche, jetzt gerade auch von der Kanzel aus der Papst mit seinen liebevollen Wesen und Grüßen dort genannt wird, dann ist das ja schon ein Weg gegen die Reformation. Die Reformation bedeutet ja nicht zurück zu einem Menschen, sondern zurück zur Bibel. Und da möchte ich einige positive Dinge mal sagen. Gott bereitet sicher Werkzeuge zu. Und Martin Luther war so ein Werkzeug, er wollte gar kein Werkzeug sein. Er musste erst mal dahin gebracht werden, um das zu tun, was uns auch in unserem Land ganz neu hilft, einen Weg des Segens zu gehen im Glauben an Jesus Christus. Er wollte keine Welt reformieren. Er wollte auch nicht irgendwie andere in die Ecke stellen, sondern er wollte nur sagen, was in der Bibel steht. Er hatte ja auch dieses allein auf die Schrift gründet sich unsere Rechtfertigung, sola scriptura gesagt, oder allein geschieht die Rechtfertigung durch Christus, sonst durch gar nichts anderes, durch keinen Menschen, durch keinen anderen Zuspruch. Und es ist allein die freie Gnade Gottes, die die Menschen erreichen soll, sola gratia. Und allein durch den Glauben erlangen wir diese Rechtfertigung im Geist, sola fide. Einige kurze Stationen der Zubereitung dieses Mannes, über den wir immer noch dankbar sind. Und ich möchte auch Folgendes sagen, damit ja die Irrtümer nicht aufkommen. Jeder Berufene hat immer nur eine Aufgabe. Man kann von einem Propheten auch des Alten Testamentes nicht verlangen, dass zum Beispiel jeder Prophet bis ans Ende der Zeit alles geoffenbart bekommen hätte und eben auch weitergeben sollte. Die Propheten auch im Alten Testament bekamen immer nur Teilansichten für gewisse Situationen im Volk Israel. Johannes bekam die Offenbarung im Detail, das bekamen andere nicht. Paulus bekam den Auftrag, unter den Heiden zu missionieren, Petrus unter den Juden. Jeder immer nur ein Stück. Und somit, das darf man nicht verkennen, wenn Martin Luther in manchen Bereichen nicht das Licht hatte, was vielleicht ein anderer hat, ist das kein Schade, sondern er hatte nur eine einzige Aufgabe, die Rechtfertigung im Geist deutlich zu machen, durch den Glauben an Jesus Christus für jedermann. Und damit auch nach seinem, sage ich, das hat er nicht so gewusst, ja, Abscheiden, das immer noch gehört wird, musste die Bibel jedem in die Hand gegeben werden, dass er das auch nachlesen kann. Das war die Hauptaufgabe. Alles andere war Nebenaufgabe. Er wurde ja 1483 in Eisleben geboren. Sein Vater war ja Bergmann, seine Mutter, sie stammte aus Thüringen. Und im Sommer 1484 zog die Familie nach Mansfeld und Martin ging dort in die Domschule nach Magdeburg, wurde er dann geschickt. 1498 kam er als Schüler und Kurrendesänger nach Eisenach, wo ihn die Patrizierfrau Ursula Gotter aufnahm. Und im Mai 1501 wurde er dann Student der Rechtswissenschaft in Erfurt. Also überhaupt gar nichts mit Reformation. Er ist als katholischer Junge geboren im Rahmen der katholischen Kirche. Er hatte überhaupt nichts im Sinne, irgendwie etwas Großes für das Reich Gottes zu tun. Am 2. Juli 1505, auf der Rückreise dann nach Mansfeld, nach Erfurt, kam er in der Nähe des Dorfes Stotternheim bei Erfurt in ein Gewitter. Das war also die erste Zurüstung. Halt, Martin Luther, wollte Gott sagen, ich will dich gebrauchen. Und in dieser Furcht, in dieser Angst rief er ja die Schutzheilige der Bergwerksleute an, nämlich die heilige Anna. Er kannte ja nichts anderes. Und er gab in der Todesnot dieses Versprechen, ich will ein Mönch werden. In der Todesnot. Ja, Gott hat das so geführt. Den Mann, den will ich doch gebrauchen. Man muss doch irgendwie etwas machen. Den Paulus, den musste man ja auch mal vor Damaskus erstmal niederschmeißen. Damit er mal die Frage stellt, was willst du, Herr, wer bist du überhaupt? Ja, das wusste ja hier Luther auch noch nicht. Ja, hilf mir, ich will Mönch werden. Und tatsächlich, 14 Tage später, er ließ sich dann nicht mehr abhalten, ging er in das Augustinerkloster zu Erfurt. Und was sollte er dort erstmal lernen? Er sollte erstmal Gehorsam lernen. Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, das müssen wir ja auch immer wieder lernen, als wir zum Glauben kamen. Ja, da müssen wir erstmal gehorsam sein. Nicht? Und oftmals, wenn wir gebetet haben, ging es mir auch so durch den Kopf, wie der Herr das sagt, gehorsam, gehorsam, sei gehorsam. Komm nicht hier diskutieren, sei gehorsam. In dem, was ich dir sage, in dem, was du liest, tu es. Ja? Und das musste er werden. Und er gab sich viel Mühe, heißt es, er war wirklich ein frommer Mönch gewesen, der alle strengen Regeln halten wollte und gehalten hat. Und er sagte ja nachher, wenn man durch dieses Mönchsein in den Himmel kommen könnte, dann wäre er sicher auch der Erste, der da reingekommen ist. So hat er sich tatsächlich Mühe gegeben, hat sich untergeordnet, ja, der gebildete Mann hat den Boden geschrubbt. Er sagt, wenn ich noch länger so gemacht hätte, dann wäre ich ja schon gestorben. So habe ich mich gemartert mit wachen Beten, Lesen und mit anderer Arbeit. Gehorsam lernen, demütig werden. Das macht Gott erstmal, so wie mit dem Mose ja auch. Der musste erstmal 40 Jahre in die Wüste, ne? Damit er dann bereit ist, die Botschaft zu empfangen. Und erst dann 1507 im Mai wurde er dann zugelassen und las die erste Messe. Aber er berichtet, dass jedes Mal, wenn er das tat, besonders wenn er andächtig sein wollte, kamen so große Zweifel in seinem Herzen auf. Kann ich überhaupt zu Gott beten? Und kann ich überhaupt ihm gefallen? Während er zur Messe ging und die Messe halten sollte, kamen die Zweifel auf. Ging er weg, waren die noch größer, die Zweifel. Und 1508 kam er dann an die vom Kurfürst Friedrich dem Weisen neu in Wittenberg gegründete Universität. Er wurde dort Professor und am 19. Oktober 1512 wurde er zum Doktor der Theologie ernannt. Und er hat wirklich dann auch immer wieder gesagt, so, ich will es wirklich ganz wissen, obwohl er noch gar nichts wusste. Aber er wollte es ganz wissen und er sagt, ich schwöre sogar öffentlich einen Eid zur Heiligen Schrift und sage zu, dass mein Leben lang ich darin studieren will und predigen und den christlichen Glauben mit Disputieren und Schriften gegen die Ketzer vertreten will, so wahr mir Gott helfe. Also er war so ganz entschieden, er wurde jetzt ganz auf die Seite Gottes, der Heiligen Schrift gezogen. Und auch als er noch schon Professor war, beschlichen ihn unglaublich schwere Zweifel und Ängste. Er war immer noch nicht durchgebrochen. 7 Jahre lang bedrängte ihn das. Bin ich mit Gott in Verbindung, ja oder nein? Und da hat er so manche Aussprüche gemacht. Im Laufe des Jahres 1513 erkannte er dann aber im Ringen mit der Bibel in dem Turmzimmer des Schwarzen Klosters zu Wittenberg, in dem Lutherhaus heute, was man besuchen kann, und sagte und zitierte dann Römer 3, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das hat er erst dann 7 Jahre nach diesem Kampf, ja, plötzlich entdeckt und sagt, nun sah ich die Heilige Schrift ganz anders an. Da wurde ich fröhlich. Ich fühle mich wie neu geboren, als wäre ich durch die geöffnete Pforte ins Paradies selbst eingetreten. Da zeigte mir sogleich die ganze Schrift ein anderes Gesicht. Das mussten die Werdegänge erstmal sein von diesem Mann, der etwas tun sollte zum Wohle in Deutschland der Menschen, die da glauben, dass sie wirklich zum Frieden Gottes eingehen können. Deshalb konnte er 1560 in einem Brief schreiben und sagte da in diesem Brief, lerne Christum, und zwar den Gekreuzigten. Lerne ihm Lob singen und an dir selbst lerne verzweifeln und sprechen, du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Du nahmst an dich, was mein war, und hast mir gegeben, was dein ist. Du hast an dich genommen, was du nicht warst, und hast mir gegeben, was ich nicht war. So schrieb er aufgrund dieser wunderbaren Erfahrung, die er mit Jesus Christus machte. Und dann kam ja dieser Tag und dieses Jahr 1517 ran, wo dann eben dieser Johann Tetzel in seiner Gegend da auftrat und nun Ablassbriefe verkaufte und die Gnade durch Geld sozusagen freisetzen wollte. Das gefiel ihm gar nicht, weil er was ganz anderes jetzt erlebt hatte in seinem Herzen. Man kann doch nicht mit Geld die Seligkeit erkaufen. Und dann schrieb er zunächst einen Brief mit den Thesen an den Bischof zu Magdeburg, um mal deutlich zu machen, was der Tetzel macht, ist doch Unfug. Das geht doch überhaupt nicht. Ich habe das jetzt anders kennengelernt. Und er erwartete, dass man dem Tetzel Einhalt gebieten würde. Aber mir wurde keine Antwort gegeben. Das war seine große Überraschung und Traurigkeit. Und darum ging er jetzt diese Wege und schlug dann diese Thesen am 31. Oktober 1517 an die Kirche, an die, der Schlosskirche zu Wittenberg. Und einige Auszüge daraus, nur kurze Auszüge, lauteten: Unser Herr und Meister Jesus Christus hat mit seinem Wort tut Buße gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen nichts als Buße sein soll. Die da predigen, Menschentant, die da vorgeben, sobald der Groschen im Kasten klinge, führe die Seele von Stund aus dem Fegefeuer. Und die Nummer 36, da sagt er, jeder Christ ohne Ausnahme, der wahrhaft Reue empfindet, hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbrief gebührt. Und in Nummer 62, der wahre Schatz der Kirche ist das hochheilige Evangelium der Ehre und Gnade Gottes. Und in 94, ermahnen muss man die Christen, dass sie ihrem Haupt Christus durch Leiden, Tod und Hölle nachzufolgen trachten. Und noch eins, und so sollen sie vielmehr ihr Vertrauen darauf setzen, durch Trübsale ins Himmelreich einzugehen, als durch die Sicherheit eines falschen Friedens. Dann bekam er ja, wir wissen ja, er war einer, der mit Kaiser und Reich und der katholischen Kirche zusammen im Verbund zu tun hatte. Und er wurde ja von dem Papst Leo X. Nach Rom beordert, aber man schickte ihn nicht hin und er ging auch nicht hin. Dafür sollte er sich einem Verhör unter dem Kardinal Cajetan in Augsburg unterziehen. Und als er dorthin fuhr, sagte er aus, ich stehe fest, es geschehe der Wille des Herrn, auch in Augsburg, auch inmitten seiner Feinde herrscht Christus. Das war ihm so bewusst. Christus lebe, Martinus kann sterben. Das war seine Einstellung. Er wusste, dass er in Ewigkeit lebt, ja. Aber dieses Gespräch ergab ja gar nichts Gutes. Und dann gab es nachher noch 1519 am 14. Juli eine Disputation mit dem Dr. Eck in Leipzig. Aber auch dort kam nichts Gutes bei heraus. Und am 15. Juni 1520 wurde dann die Bulle, die Bannbulle verfasst und für über ihn und seine Anhänger von Rom aus wurde angefertigt und gedruckt. Und am 3. Oktober 1520 wurde diese Bulle nach Wittenberg in die Universität geschickt und am 10. Dezember 1520, also im selben Jahr, verbrannte Luther sie mit dem Kirchenrecht und anderen Schriften vor dem Elstertor in Wittenberg. Er hat gesagt, das gilt einfach nicht mehr. Und wir merken heute die Fusionen wieder neu. Man hebt das einfach alles auf. Ist alles nicht mehr so schlimm, ja. Und noch eins weiter. Er schrieb dann einfach, was die wahre Freiheit der Christenmenschen ist. Und sagte Folgendes, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Aber ein Christenmensch ist auch ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Wiewohl er frei ist, dient er allen. Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Werke. Ja, so rum muss das sein. Ein Christenmensch lebt nicht in sich selber, sondern in Christus und für seine Nächsten. In Christus durch den Glauben, und für die Nächsten in der Liebe. Ganz klare Worte, ja? Da kann man gar nicht dran rütteln. Siehe, das ist die rechte geistliche christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen, Geboten, welche alle andere Freiheit übertrifft, wie der Himmel die Erde. Die gebe uns Gott, recht zu verstehen und zu behalten. Am 4. Mai, also er wurde ja dann natürlich auch nach Worms befohlen, er sollte ja dann die Schriften widerrufen. Und wir wissen, wie er das ausgedrückt hat, er sagt, das kann er nicht, hier stehe ich, ja Gott, helfe mir. Und am 4. Mai wurde ja dann 1521 die Reichsacht über ihn ausgerufen. Man konnte ihn also verfolgen und töten und dergleichen, durfte ihn nicht beherbergen. Und in diesem Rahmen wurde er ja dann ja, verschleppt, kann man sagen, aber zugleich auch bewahrt und auf die Wartburg gebracht. Als Junker Jörg wurde er da ausgegeben. Und er hat dann gesagt, so jetzt bin ich hier festgesetzt, aber ich werde inzwischen die Bibel übersetzen. Da fing er das an und 1522 erschien dann das erste Neue Testament in Deutsch. Er hat viele Lieder gedichtet, aber dann 1524 wandte sich Luther auch noch, und das ist auch so wunderbar zu sehen, das passt ja auch dann in manchen Dingen in unsere Zeit, an die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, mit der Bitte, sie sollen alle christliche Schulen einrichten. Dass nämlich in den Schulen den Kindern gleich das Evangelium gesagt wird, ja? Und er schrieb unter anderem auch, liebe Deutsche, kauft, dieweil der Markt vor der Tür ist, sammelt ein, solange es Tag und gut Wetter ist, braucht Gottes Gnade und Wort, solange es da ist. Denn das sollt ihr wissen, Gottes Wort und Gnade ist ein fahrender Platzregen, der nicht wiederkommt, wo er einmal gewesen ist. Ihr Deutschen dürft nicht denken, dass ihr ihn ewig haben werdet, denn, und das sind die Gefahren, mit denen wir auch heute leben, denn Undank und Verachtung wird ihn nicht bleiben lassen. Undank und Verachtung. Darum greift zu und halt zu, wer greifen und halten kann. Faule Hände müssen ein böses Jahr haben. Also er wollte sagen, die angenehme Zeit ist nicht immer da. Und dann tat er auch dieses Fanal, will ich mal sagen, um dem Worte Gottes Recht zu geben, dass er Katharina von Bora heiratete 1525. Und deutlich macht, Gott hat die Ehe eingesetzt. Hier muss man nicht ein Zölibate anderen auflegen. Wir dürfen heiraten und sollen es auch. Und dann hat er zwei wunderbare Dinge über die Ehe geschrieben. Das möchte ich uns auch sagen. Zum einen, es ist ein großes Ding um das Bündnis und die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Käthe, du hast einen frommen Mann, der dich lieb hat. Du bist eine Kaiserin. Halte dich also gegen deinen Mann, dass er fröhlich wird, wenn er auf dem Heimweg des Hauses Spitzen sieht. Er soll sich immer freuen, wenn er nach Hause kommt. Und dann, er hatte ja 6 Kinder. Leider ist dann auch 1 gestorben. Er hatte dann auch manche Fragen, Probleme mit den Kindern. Aber er sagt, durch Gottes Gnade ist mir eine über die Maßen glückliche Ehe zuteil geworden. Ich habe ein teures Weib nach dem Spruch Salomos. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen. Sie verdirbt mir nicht. Ach, lieber Gott, die Ehe ist nicht etwas Natürliches oder Leibliches, sondern sie ist ein Gottesgeschenk. Das süßeste, ja das keuscheste Leben über allem Zölibat. Das hat er auch mal so auf den Leuchter gestellt, eben die Schöpfung Gottes, Mann und Frau. Wie wunderbar das von dem Herrn eingerichtet ist. Am 16. April 1530 zog sich Luther dann auf die Coburg zurück, während auf dem Reichstag zu Augsburg dann das erste evangelische Glaubensbekenntnis überreicht wurde. Und aus dem Psalm, den er lieb hatte, schrieb er an die Wand: Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Im Jahr 1534 erschien dann erstmalig die ganze Heilige Schrift in Deutsch. 1534, also 17 Jahre nach der Reformation, ja, dann war die ganze Heilige Schrift in Deutsch da. Und dann schreibt er und sagt: Ihr habt nun die Bibel auf Deutsch. Ich will nun aufhören zu arbeiten. Ihr habt nun, was ihr haben sollt. Und dann gibt er eine Mahnung dazu. Seht nur zu und gebraucht sie wohl nach meinem Tode. Verliert sie nun nicht, sondern lest sie mit Fleiß in Gottes Furcht und Anbetung. Denn wenn die bleibt, blüht und recht gehandelt wird, so steht's wohl und geht's glücklich vonstatten bei euch. Und er wies dann auch auf die Gefahren der Zukunft hin. Und wir können das sehr gut nachvollziehen. Er sagt: 3 Dinge werden das Christentum verderben wollen. 3 Dinge. Erstens, das Vergessen der Wohltaten, die wir vom Evangelium empfangen haben. Zweitens, die Sicherheit, die überall schon herrscht. Ja, wenn es den Leuten gut geht, dann fragen sie nicht mehr nach Gott. Drittens, die Weltweisheit, die alles mit sicherer Ordnung umfassen und allgemeinen Frieden schaffen will mit gottlosen Plänen. Das wird das Christentum aushebeln wollen. Das hat er schon da gesehen. Ende Januar 1546 reiste er dann nach Eisleben, um dann einen Familienstreit der Fürsten zu Mansfeld beizulegen. Dort, wo er geboren war, predigte er dann zum letzten Mal. Und er schrieb dann noch auf einen Zettel, bevor er starb, und sagte: Die Heilige Schrift meine niemand genügend verschmeckt zu haben, also genügend gelesen und aufgenommen zu haben. Das meine ja nicht jemand. Er habe denn 100 Jahre mit den Propheten die Kirche geleitet. Also er war schon so lange dabei, 100 Jahre. Ansonsten soll er nicht den Eindruck haben, er wisse schon alles. Er soll immer studieren, beten und sich beschenken lassen. Und er schrieb dann auf diesen Zettel: Seid gebeugt vor eurem Herrn. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Und zum Schluss sagte er dann: Wohlan, ihr lieben Deutschen, ich hab euch genug gesagt. Ihr habt das Wort gehört. Gott gebe uns, dass wir seinem Wort folgen, zu Lob und Dank unserem lieben Herrn für sein teures Blut, für uns so mildiglich dargestreckt. Und er behüte uns vor dem greulichen Laster der Undankbarkeit und dem Vergessen seiner Wohltat. Das sind Worte, die wir auch in Erinnerung an dieses Rüstzeug, was Gott sich selber erwählt hat, sagen können. Und wenn wir von Reformation sprechen, dann heißt das ja in diesem Sinne am Worte Gottes bleiben, zurück zum Worte Gottes, wo man auch persönlich abgewichen ist, wo man wieder sein eigenes Ding gemacht hat, ja, und wo man dachte, man kann sein Leben gestalten, wie man will. Zurück zum Herrn, er soll mein Leben gestalten. Und ich freue mich darüber, dass nach allen Zweifeln und Ängsten Luther das für sein Leben erkannt hat. Und dann war er plötzlich brauchbar.